Meine sehr verehrten Damen und Herren, es sind jetzt vielleicht ungefähr 2 Wochen vergangen, ich meine, es ist in den Pfingstferien gewesen, dass sich eine kleine Gruppe von Jugendlichen und Erwachsenen an mich wand und eine Führung in der Gedenkstätte in Grafeneck erbat. Während diese Gruppe dann da war, stellte sich heraus, dass es keine Freizeitgruppe oder touristische Gruppe war, sondern es waren Angehörige, die im Jahr 1940 ihren Onkel und da auch Jugendliche dabei waren, also die Kinder, auch ihren Großonkel in Grafeneck verloren hatten. Ihr Onkel, so berichtete mir dann die Familie im Lauf des Gesprächs, sei von der Straße weg verhaftet und mit dem Zug von Horb nach Grafeneck deportiert und dort vergast worden. So zumindest die Familienüberlieferung. Für eine weitere Klärung seines Schicksals ist diese Familie dann nach Grafeneck gekommen. Es stellte sich bei den ersten Recherchen, und Sie können sich vorstellen, natürlich kann man innerhalb kurzer Zeit nicht ausführlich recherchieren, aber während dieser ersten Recherchen stellte sich heraus, dass dieser Mann nicht von der Straße weg verhaftet worden war, sondern zuvor in einer Heil- und Pflegeanstalt im Schwarzwald untergebracht worden war und von dort mit den grauen Bussen nach Grafeneck deportiert wurde. Und als wir uns weiter unterhielten, merkte man, dass es in dieser Familie doch ein Wissen oder ein verdrängtes Wissen über diesen Anstaltsaufenthalt des Onkels oder Großonkels gegeben hatte. Man vermutete, dass er Probleme gehabt habe, so der Ausdruck der Familie, und dass er als 12-Jähriger nach dem Tod seiner Eltern in einer Anstalt untergebracht worden war. Neben dieser Erschütterung und dieses jahrzehntelange Schweigen eben auch über die Anstaltsunterbringung des Verwandten, war es den verschiedenen anwesenden Generationen anzusehen, dass es auch eine gewisse Erleichterung gab, dass man nun dem Lebens- und Leidensweg dieses Onkels oder auch Großonkels folgen konnte und weiter recherchieren kann. Es sind vielleicht noch Aufzeichnungen in dieser Klinik erhalten. Die Familie erhofft sich auch, dass es vielleicht noch ein Foto ihres Onkels oder Großonkels gibt. Dieses Erlebnis hat mir einmal mehr verdeutlicht, wie wichtig es ist, nun, und es sind bereits über 70 Jahre nach diesen Massenmorden in Grafeneck vergangen, den Opfern historische Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Und wenn es nur die Nennung zunächst einmal des Namens ist und ihre Anerkennung als Opfer. Die Euthanasiemorde sind Teil der deutschen Geschichte und unserer Landesgeschichte, aber sie ragen eben auch in zahlreiche, wenn man nicht sagen will, sogar zehntausende Familiengeschichten hinein. Jede Woche wenden sich Verwandte an die Gedenkstätte und bitten um Unterstützung bei den Nachforschungen. Die Zahl der Anfragen ist sogar erstaunlicherweise in den vergangenen Jahren immer wieder stark angestiegen. Ein wichtiger Ausgangspunkt für die Recherchen ist das seit 1998 an der Gedenkstätte öffentlich ausliegende Namensbuch. Namentlich bekannt sind nach langjährigen Recherchen heute etwa 9000 Namen der über 10.600 Opfer. Aber auch die Zusammenarbeit mit den Archiven der früheren Anstalten, aus denen die Opfer deportiert worden sind, die zum Beispiel noch Patientenbücher oder Krankenakten erhalten haben, ist ein wichtiger Bestandteil der familiengeschichtlichen Forschung. Fragt man dann weiter nach dem Geburts- oder Wohnort der Opfer, so eröffnet sich eben auch eine stadt- und ortsgeschichtliche Dimension. Die über 10.600 Opfer stammten aus allen großen und mittleren und einer unüberschaubar großen Zahl kleinerer Gemeinden in Baden-Württemberg. Jeder der 4 Regierungsbezirke, jeder der Stadt- und Landkreise hat Opfer der Euthanasie zu beklagen. Dies ist natürlich ein Anknüpfungspunkt für viele Menschen, die die Gedenkstätte heute besuchen. Sind es doch Bürger ihrer Heimatgemeinden, ihrer Arbeitsplätze oder ihrer Schulorte, aus denen die Opfer 1940 nach Grafeneck nicht deportiert worden, aber aus denen sie stammten. Zum ersten Mal wurde 2009 in Grafeneck ein Herkunftsbuch aufgelegt. Das heißt, soweit bekannt wurden die Herkunftsorte der Menschen, die in Grafeneck ermordet wurden, recherchiert. Innerhalb der letzten Jahre entwickelte sich eine ungeheure Dynamik des Sichtbarmachens vor Ort, das heißt in den Herkunfts- und Geburtsgemeinden, aus denen die Opfer kamen. Eine Vielzahl von Initiativen, die den Spuren der Opfer nachgehen, entstanden und entstehen. In Zusammenarbeit mit den Stadtarchiven, den Familien der Opfer, Schulen und anderen lokalen Gruppen wurden Biografien erarbeitet. Stolpersteine des Kölner Künstlers Gunter Demnig, Sie kennen die Stolpersteine vielleicht, vor den ehemaligen Wohnhäusern verlegt oder auch zum Beispiel Theaterstücke inszeniert, die den lokalen Bezug herstellen. Welche Bedeutung besitzt Grafeneck darüber hinaus für die Geschichte des heutigen Bundeslandes Baden-Württemberg? Aber natürlich auch weiter gefragt, welche Bedeutung besitzt diese Geschichte für die Landschaft der südwestdeutschen Kliniken und Behinderteneinrichtungen? Alle in Grafeneck ermordeten Frauen, Männer und Kinder waren vor ihrer Deportation als Patienten oder sogenannte Pfleglinge in den Heil- und Pflegeanstalten untergebracht. Nach unserem heutigen Wissensstand waren es 40 psychiatrische Kliniken und Behinderteneinrichtungen in Baden-Württemberg, 23 in Baden und 17 in Württemberg, die größtenteils natürlich heute noch existieren. Wenn wir den Blick über die Landesgrenzen hinaus öffnen, sind es insgesamt sogar 48 Kliniken und Einrichtungen, vor allem auch in Bayern. Staatliche, private oder konfessionelle Anstalten waren betroffen. Als Beispiel kann man neben Zwiefalten Weinsberg, Sigmaringen, Stetten im Remstal oder auch Rottenmünster nennen und die Liste natürlich weiter fortsetzen. Die Opfer wurden mit Hilfe von Meldebogen erfasst. Diese Meldebogenaktion begann im Herbst 1939 und in der Regel wurden diese Meldebogen von den Anstaltsleitern bzw. von Anstaltspersonal ausgefüllt. In diesem Meldebogen wurde die Arbeitsfähigkeit der Patienten, die Dauer des Anstaltsaufenthalts, eine Unterbringung aufgrund einer begangenen Straftat sowie die rassische Zugehörigkeit abgefragt. In der Hauptsache entschieden dann in einem zweiten Schritt Gutachter nach Kriterien von Produktivität und Arbeitsfähigkeit über Leben und Tod psychisch erkrankter und geistig behinderter Menschen. 352 Patienten aus der Anstalt Zwiefalten wurden 1940 in Grafeneck ermordet, weil sie in den Augen der Täter, aber sicher auch vieler Mitmenschen, als lebensunwert galten. Auf die spezifische Situation in Zwiefalten, die Zusammenfassung aller jüdischen Patienten der württembergischen Heil- und Pflegeanstalten und ihre anschließende Deportation nach Grafeneck, später Theresienstadt oder Auschwitz, die forensischen Patienten und ihre Deportation nach Grafeneck und Mauthausen und auch die Fortsetzung der Morde an Patienten in der Anstalt direkt nach dem Ende der Gasmorde in Grafeneck möchte ich an dieser Stelle nicht ausführlich eingehen. Das werden Sie später auch in der Ausstellung und auch sicher von Herrn Dr. Müller noch mal detaillierter in Erfahrung bringen können. Eine Besonderheit der Anstalt Zwiefalten während der Mordaktion möchte ich aber noch mal herausstellen. Zwiefalten fungierte in unmittelbarer geografischer Nähe zu Grafeneck als sogenannte Zwischenanstalt. Das bedeutet, dass Patienten anderer Anstalten, wie zum Beispiel aus Rastatt oder Emmendingen, zunächst nach Zwiefalten zwischenverlegt und hier konzentriert wurden. Nach wenigen Wochen wurden sie nach Grafeneck weiterverlegt und dort ermordet. Wir vermuten heute, dass ungefähr 15%, sogar 20% der Gesamtzahl der Ermordeten in Grafeneck 1940 aus der Anstalt Zwiefalten mit den grauen Bussen nach Grafeneck gebracht worden sind. Unter ihnen auch Eberhard Georg Wilhelm von Görne, auf dessen Schicksal ich anschließend noch gerne eingehen möchte. Eberhard Georg Wilhelm von Görne wurde am 23. April 1897 in Potsdam geboren. Er hatte 4 Geschwister, entwickelte er bereits als Jugendlicher, so wie es in der Krankenakte heißt, einen unbändigen Wandertrieb. Vom Gymnasium ging er vorzeitig ab, bekam Privatstunden, kam in ein Pädagogikum, wurde später bei einem Landwirt untergebracht. Dort blieb er nicht, sondern fand sich schon 3 Wochen später wieder zu Hause ein. Er war dann 2,5 Jahre in den Bodelschwingschen Anstalten untergebracht und hat sich zwischendurch immer wieder, und so geht es weiter in der Krankenakte, infolge seines unwiderstehlichen Wandertriebes herumgetrieben in Deutschland, Österreich und Italien. Im Jahr 1919 wurde von Görne entmündigt und im Juni 1925 in die Heil- und Pflegeanstalt bei Konstanz auf der Reichenau eingeliefert. Er war in Konstanz aufgegriffen und ins Gefängnis gebracht worden und vom Bezirksarzt als geistesschwach befunden worden. Er flüchtete sogleich fast wieder und wurde dann im März 1927 wegen groben Unfugs wieder festgenommen. In der Beurteilung durch den Oberarzt in der Heil- und Pflegeanstalt Konstanz von 1929 heißt es über Eberhard von Görne weiter: Die Beobachtung des Kranken in unserer Anstalt hat ergeben, dass es sich um einen von Haus aus schwach veranlagten Psychopathen handelt, der seinem krankhaften Trieb in die Ferne immer wieder anheimfällt und dem ein Gefühl dafür fehlt, dass ein solches Leben, wie er es immer führte, sobald er sich selbst überlassen war, in großem Widerspruch steht zu dem, was seiner Ausbildungsmöglichkeit und seinen Aussichten entsprechen würde. Er zeigt hier fast immer ruhige, schüchtern, höfliche Form. Mit ihm warm zu werden ist unmöglich. Von Zeit zu Zeit aber wird er auch einmal wieder kurze Zeit leicht erregt, und zwar dann, wenn er seine Entlassungswünsche betreibt. Wenn solche Zeiten vorüber sind, schickt er sich aber wieder ganz ruhig in die hiesige Behandlung, beschäftigt sich regelmäßig in geeigneter Weise mit Gartenarbeit und ist leidlich zufrieden. Im Juni 1940 bekam sein Vater einen Brief aus Konstanz, in dem ihm mitgeteilt wurde, dass die Anstalt aufgelöst und dort ein Lazarett errichtet worden sei. Eberhard sei nach Mitteldeutschland verlegt worden. Als der Vater den Sohn dort besuchen wollte, teilte man ihm mit, dass das Heim wegen der Bombenangriffe nach Österreich verlegt worden sei. Kurze Zeit später erhielt die Familie die Nachricht, dass Eberhard an einer Mittelohrentzündung gestorben sei und die Sachen, die er bei sich hatte, die Arbeiterwohlfahrt bekommen hat. Auch wurde der Familie mitgeteilt, und Sie kennen das vielleicht aus diesen Trostbriefen, die angebliche Landespflegeanstalt Grafeneck verschickt hat, wurde den Angehörigen immer angeboten, dass auch eine Urne mit den sterblichen Überresten an das zuständige Friedhofsamt geschickt werden könnte. Anhand der Verlegungslisten konnten wir nun feststellen, dass Eberhard von Görne aus der Heil- und Pflegeanstalt Konstanz zunächst nach Zwiefalten gebracht wurde. Am 12. Juni 1940 wurde er dann nach Grafeneck deportiert. Dort ist Eberhard von Görne im Alter von 43 Jahren am gleichen Tag vergast und seine Leiche im dortigen Krematorium verbrannt worden. Ganz herzlichen Dank.